Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören aus der eben verlesenen Weihnachtsgeschichte die entscheidenden Worte. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, doch Herr? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es ist heute auf den Tag, beinahe auf die Stunde, genau 400 Jahre her, dass die Stadt Essen und namentlich die Markkirche, die hieß damals noch Gertrudiskirche, dass die eine stürmische und unbeschreiblich herrliche Weihnachtsfeier erlebt haben. Und das geht uns hier an, so das Dammvolk. Wir sind eigentlich die Markkirchengemeinde. Dieser Gottesdienst fand früher immer in der Markkirche statt und erst als sie dann durch Bomben zertrümmert wurde und nur in Miniaturausgabe wieder aufgebaut wurde, sind wir hierher umgezogen. Aber meine Predigten gehen noch in Druck mit dem Titel Kirche am Markt. Und darum geht uns das an. Diese stürmische Weihnachtsfeier von vor 400 Jahren. Genau 400 Jahre auf den Tag und auf die Stunde. In Büchern steht, es war im Jahr 1561, aber damals begann das neue Jahr mit Weihnachten. Es war die Reformationszeit. Es war die Zeit, wo Luther unter einem Wust von Dogmen und Aberglauben und Klerikalismus und heiligen Legenden und Traditionen und Konzilbeschlüssen das Evangelium von der freien Gnade Gottes in Jesus neu entdeckt hat in der Bibel. Und das ging nur wie ein Feuer durchs Land. Bis nach Essen kam, hat es allerdings ungefähr 40 Jahre gedauert. Die Essener waren offenbar immer ziemlich konservativ. Aber dann kam diese Botschaft von der freien Gnade Gottes in Jesus, dass das in der Bibel steht. Das kam nach Essen. Und zwar wundervollerweise durch Handwerksburschen. Durch reisende Handwerksburschen, die in der Webergasse Arbeit fanden. Die brachten die Schriften Luthers mit und die brachten die Lieder mit. Die Lieder Luthers. Die sangen sie. Und das junge Volk lernte sie. Und wo sie heute an Ecken Schlager singen, nicht so, wissen Sie, Da sangen sie Lieder der Reformation. War schon eine Sache, Junge. War noch mehr Tiefgang drin, nicht? Und so kam das Evangelium in die Häuser in Essen. Und da verlangte die Bevölkerung schließlich einen evangelischen Prediger. Aber der Rat der Stadt, der war 150%ig konservativ und sturrömisch, der sagte nein. Und um die Bürgerschaft zu ärgern, gaben sie das Predigtamt an der Markkirche, die damals Gertrudiskirche war, hieß, einem Mönch, der gar keine Zähne mehr hatte und sowieso bloß noch Lateinisch murmeln konnte, nicht? Und nun gar kein Mensch was verstand. Nur das war nur kurz. Und dann kam es an dem Weihnachtsmorgen, jetzt genau vor 400 Jahren, zum Knall. Um diese Stunde. Es ist für mich schon eine bewegliche Sache. Und ich hoffe, Sie auch. Da war der Priester, der neu an den Altar getreten, um die Messe zu lesen. Und da brach los das Volkssang vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Mär. Dieses wundervolle Weihnachtslied. Euch ist ein Kindlein heute geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Das Lied hat also in Wirklichkeit etwa 29 Strophen. Die sangen sie alle, die konnten sie alle. Sie können höchstens ein, die konnten alle. Wenn sie einen können, was ich will nicht übertreiben. Und wie sie das Lied gesungen hatten, da sangen sie das Nächste. Und dann sangen sie den ganzen Vormittag. Der Priester stand da und konnte seine lateinischen Messe nicht anfangen. Und dann sangen sie über Mittag, dann sangen sie Nachmittag, sie sangen den Abend hinein. Sie sangen die vollen Getränkte. Damals also nicht dieses kleine Kirchlein wie heute, es war eine große Kirche, nicht? Die Alten unter uns erinnern sich noch daran. Diese vollgängige Kirche sang bis in den späten Abend. Da hat der Rat der Stadt endlich Angst bekommen. Das gibt, dass ein Rat der Stadt vor der Bevölkerung Angst kriegt und hat Nachricht geschickt, sie bekämen also einen evangelischen Prediger. So wurde Essen eine evangelische Stadt. Wenn man heute eine Zeitung sieht, könnte man es fast vergessen, nicht? Es ist noch so, nicht? So wurde Essen eine evangelische Stadt. Und lieben Freunde, wenn ich an diese stürmische Weihnachtsfeier denke, an diese Gemeinde, die mir vorstelle, wie sie da 12 Stunden lang singt, dann packt mich eine Wehmut. Das sind Menschen, die können überhaupt nicht singen. Entweder haben sie keine Stimme oder sie haben keinen Gesang. Oder sie sind zu fein geworden. Lieben Freunde, solch eine Hingabe, so eine Freude am Evangelium, so ein Enthusiasmus, nicht? Haben wir nicht mehr. Haben wir einfach nicht mehr. Wir sind eine kühle und skeptische Generation geworden. Eine skeptische Generation, die sogar auf das Lobgeschrei der himmlischen Heerscharen säuerlich reagiert. Nun, ein Prediger des Evangeliums muss das in Rechnung stellen, nicht? Ich muss in Rechnung stellen, dass ich eine skeptische und kühle Generation vor mir habe, die nicht mehr 12 Stunden singt. Gut, dann will ich das in Rechnung stellen heute Morgen. Und will einmal 3 Fragen aufwerfen, die an Weihnachten gleichsam in der Luft liegen. Ich überschreibe unseren Texten die Predigt 3 Fragen an die Weihnachtsgeschichte. 3 Fragen an die Weihnachtsgeschichte. Erste Frage, ist das eigentlich wahr, was hier erzählt wird? Ist das eigentlich wahr? Es geht seit langem unter den Arbeitern ein schrecklicher Satz um. Die Pfarrer glauben selber nicht, was sie predigen. Und ich habe, als ich noch Pfarrer in einer Bergmannsgemeinde war, von meinem Freund unter 4 Augen auf die Frage gehört, ganz ernst, in Not, sag mal, ihr seid doch dazu da, uns dumm zu machen. Ach, und wie steht denn so die bürgerliche Welt zur Weihnachtsgeschichte? So die Mehrzahl von ihnen. Nicht, man lässt in aller Behaglichkeit die Weihnachtsgeschichte gelten. Sie passt so in die Zeit und sie passt so zu in die dunklen Tage. Und man lässt die Frage offen, ob das so geschehen ist oder nicht. Ich möchte mal hier so richtige Männer. Ist das wahr, dass Sie nicht glauben Sie das oder glauben Sie das nicht? Da werden Sie sagen, ach Pastor, ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht. Man lässt es offen. Und unter Theologen, da geht die Stimme um. Das ist eine Legende. Natürlich eine Legende, die einen Verkündigungsanspruch hat, den wir durch eine richtige Interpretation der Gemeinde dunkel reden. Nein, Freunde, unter diesen Umständen haben Sie ein Recht, mich jetzt heute Morgen zu fragen, Pastor Busch, ist eigentlich wahr, was da erzählt wird? Ist das wahr, dass Gottes Sohn Fleisch und Blut annahm und ein Kind wurde? Ist das wahr, dass er in der Krippe lag? Ist das wahr, dass Engel Gottes gibt, die schlichten Hirten das verkündigt haben? Ist das wahr? Lieben Freunde, es ist furchtbar wichtig, das zu wissen. ob das wahr ist. Denn wenn es nicht wahr ist, dann hat sich Gott nicht geoffenbart. Dann wissen wir nichts über Gott. Dann wissen wir nicht immer, ob Gott da ist. Und dann wissen wir erst recht nicht, ob Gott ein Herz für uns hat. Dann, wenn das nicht wahr ist, dann kommen wir Menschen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Dann gibt es kein Beten und kein Glauben und kein Heiland und keine Hoffnung. Dann sind wir, weil Gott sich noch gar nicht offenbart hat, unter einem verschlossenen Himmel. Wenn das nicht wahr ist, dann sind wir unter einem verschlossenen Himmel preisgegeben, wie es die modernen Philosophen sagen, preisgegeben den Mächten. Welchen Mächten? Den Gestirnen. Da laufen sie nach dem Horoskop, nicht? Oder Dämonen. Menschen, die Macht über uns haben. Menschen, die Macht über uns haben, sind wir preisgegeben, ohne Hilfe. Und unseren Trieben, Menschen ohne diesen Heiland, das sehen Sie ja schon, sitzen ja hier ein Haufen Leute, preisgegeben den Trieben. Wenn das nicht wahr ist. Gott sei Dank ist diese Weihnachtsgeschichte Wahrheit. Gott sei Dank ist das Wahrheit. Und ich muss einen Augenblick bei stehen bleiben. Sie wird uns berichtet von einem Arzt namens Lukas. Dieser Lukas hat seinen Bericht so angefangen. Er habe alles mit Fleiß erkundet. Weil so viele Geschichten im Umlauf seien, habe er alles mit Fleiß erkundet, damit wir gewissen Grund erfahren der Lehre. So sprechen keine Märchenerzähler, oder doch? Aber noch viel wichtiger ist mir, dass diese Geschichte das Siegel der göttlichen Wahrheit an der Stirne trägt. Aber ich glaube, das merkt man erst, wenn die ewige Wahrheit an uns selber ihr Werk getan hat. Dass ich mal so sage, wer vom Geiste Gottes nicht erleuchtet ist, dem werden die Engel und die Krippe und fleischgewordener Sohn Gottes immer ein Ärgernis und immer ein Märchen und immer Legende bleiben. Weil es nicht fassen kann, dass Gott Wunder und Taten und Zeichen tut. Ist das wahr? Meine Freunde, es ist für uns persönlich so wichtig, dass wir uns darüber ganz klar werden am Weihnachtsmorgen. Ist das wahr? Sehen Sie, dieses Kind, das da in der Krippe lag, das wurde zum Manne, das hing am Kreuze, schrecklich gekreuzigt, das wurde in Grab gelegt und er stand glorreich von Toten auf, und lebt, und dieser Jesus fordert sie, alle wie sie hier sitzen, auf, ihr altes Leben aufzugeben, mit ihren Sünden zu brechen und sich zu ihm zu bekehren. Sie können das lassen, aber das ist sehr gefährlich. Er fordert sie auf, sich zu ihm zu bekehren, weil bei ihm allein wirklich Leben ist. Und ihr Leben im Vertrauen der Gemeinschaft mit ihm zu führen. Ja, meine Freunde, aber einen solchen Schritt kann ich nicht tun, wenn ich das Bild dieses Jesus erst aus einem Nebel von Legenden herausholen müsste. Da wage ich solche Schritte nicht mehr, nicht? Gott sei Dank, ich kann es Ihnen bezeugen als einer, der ganz gewiss ist seiner Sache. Diese Geschichte ist Wahrheit. Hier ist das ewige Wort Gottes Mensch geworden. Der Sohn Gottes nahm Fleisch und Blut an. Ich brauche ein biblisches Wort. Er ward arm um unsertwillen, dass wir durch seine Armut reich würden. Und die himmlische Welt ist durch ihn ganz nahe gekommen und aufgeschlossen. Ich brauche wieder ein biblisches Wort. Durch ihn sind die Engel Gottes ausgesandt zum Dienst an denen, die ererben sollen, die Seligkeit. Lieben Freunde, wir stehen auf Felsenboden der Wahrheit und singen mit großer Gewissheit, es ist doch Herr Christ, unser Gott. Er will uns führen aus aller Not. Er will unser Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Ich sagte, ich will drei Fragen in die Weihnachtsgeschichte stellen, die in der Luft liegen. Ist das wahr? Die zweite Frage lautet, ist das denn lebenswichtig? Ist das für uns noch lebenswichtig? Sehen Sie, für die Hirten war die Botschaft der Engel offenbar wahnsinnig wichtig. Die ließen tatsächlich alles stehen und liegen und rannten los, dieses Kind in Bethlehem zu sehen. Aber die Frage ist, ist das für uns auch noch so lebenswichtig? Da sind 2000 Jahre beinahe ins Land gegangen und wir sind so andere Leute als die Hirten. Und wir leben in so einer veränderten Welt als die Hirten. Kann denn dasselbe, was den Hirten wichtig war, uns noch wichtig sein? Ich will mal 5 Worte nennen. Wenn ich die den Hirten gesagt hätte, hätten sie so Kuhaugen gemacht. 5 Worte. Verbrennungsmotor. Atomzertrümmerung. Kreislaufstörung. Weltraumfahrt. Krebs. Das sind 5 Worte, in denen leben wir, nicht? Da habe ich selber abgesteckt, wo wir leben. Hätten sie das den Hirten gesagt, hätten die gesagt, was ist denn das? Nicht wahr? So anders ist die Welt als die Welt, unsere Welt als die Welt der Hirten. Und da frage ich nochmal, kann denn das, was den Hirten lebenswichtig schien, uns wichtig sein? Und da sage ich ja. Und wir sollten dieselbe Eile haben, den Heiland zu finden. Denn sehen Sie, die Welt hat sich wohl verändert. Aber eins hat sich nicht verändert. Das Menschenherz. Das Menschenherz genau wie vor 2000 Jahren. Mein großer Landsmann Goethe, der ja neuerdings sogar ein Kind vor dem Volke nahegebracht wird, hat einmal ein sehr kluges Wort gesagt, das hieß so, die Menschheit schreitet immer fort, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Ausgezeichnet. So ist es. Und sehen Sie, darum ist die Medizin, die den Hirten lebenswichtig war, für uns auch lebenswichtig. Lassen Sie sich mal ganz grob ausdrücken. Wenn wir zu den Schafen gehörten, auf die die Hirten aufgepasst haben, dann ist die Weihnachtsgeschichte für uns nicht lebenswichtig. Den Schafen wurde nichts verkündigt und die Schafe sind noch nicht nach Bethlehem gelaufen. Und es gibt Millionen Menschen, denen ist die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht herzbeweglich und sie laufen nicht an die Krippe Jesu. Gott, sie haben sich auf die Seite doch Schafe geschlagen, bitte. Wir sind aber doch immerhin Menschen, ja? Und sehen Sie, wenn man Mensch ist, dann stehen doch Fragen auf, ja? Wenn ich Mensch bin, dann steht die Frage auf etwa, was eigentlich mit dem Tod? Was kommt nach dem Tode? Nichts mehr? Das müssen Sie doch mal fragen, ne? Oder gibt es noch einen Himmel oder Hölle? Und was ist der Sinn meines Lebens? Wenn ich Mensch bin, frage ich doch wenigstens mal, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Wer kann mir das sagen? Was ist der Sinn meines Lebens? Oder die Frage, was ist denn mit Gott? Gibt es ihn wirklich? Kann man was über ihn wissen? Und könnte es sein, dass er mich lieb hat? Und die Frage taucht auf, wenn ich Mensch bin, was ist denn eigentlich Schuld? Kafka sagt in seinem Buch Der Prozess, dass wir alle wissen, dass wir Angeklagte sind. Was ist denn Schuld? Und was ist denn Liebe? Was denn Liebe? Die Welt so Liebe nennt, ist Egoismus. Was denn Liebe? Und die Frage, gibt es eigentlich Glück? Und gibt es Frieden hier drin, im Herzen Frieden? Wenn ich Mensch bin, tauchen so Fragen auf. Und sehen Sie, diese Fragen kann Ihnen kein Mensch beantworten, nur Gott. Und Gott hat diese Fragen, die der Mensch stellt, wenn er nicht ein Schaf geworden ist, beantwortet durch seine Offenbarung, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Gott gibt auf die großen Fragen nicht eine Antwort in Worten oder Philosophiebuch, sondern er sendet Jesus. Und jetzt sage ich Ihnen, suchen Sie mal diesen Jesus, vertrauen Sie ihm an, geben Sie mir Leben. Und plötzlich werden die Fragen beantwortet. Dann kennen Sie die Liebe Gottes. Dann wissen Sie über ihn Bescheid. Dann kennen Sie den Sinn Ihres Lebens. Denn das ist der Sinn, dass wir Kinder des lebendigen Gottes werden. Dann wissen Sie, dass es ewiges Leben gibt. Er schenkt es Ihnen. Und er schenkt Ihnen Frieden und Glück und Freude und Liebe lernen Sie kennen. Ob das lebenswichtig ist, lieben Freunde, lebenswichtiger als alles andere. Lebenswichtiger als alles andere. Ein Mensch ohne Jesus ist ein armer Mensch. Ein armer Mensch. Da brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Da hört man auf, Mensch zu sein. Wir werden es wieder Menschen. Dadurch, dass Gott uns seinen Sohn gibt, den Heiland gibt. Sehen Sie, wir haben alle jetzt in den letzten Wochen viel Mühe gehabt mit Weihnachtsgeschenken, nicht? Und das war eine schöne Sache. Haben sich auch so gequält und die Kaufleute, aber es haben sie mir bis zum letzten Augenblick noch Schwierigkeiten gehabt, nicht? Und dass man das Richtige kriegt und so, war schön. Aber das ist jetzt zu Ende. Die Geschichte mit den Weihnachtsgeschenken ist nun zu Ende. Bitte, jetzt ist der Augenblick da, wo Sie aufwachen für das Weihnachtsgeschenk Gottes, für das lebensnotwendige Weihnachtsgeschenk Gottes, für Jesus, seinen Sohn. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott, der Vater, hat bereit. Und lassen Sie mich noch eine dritte Frage stellen. Drei Fragen an die Weihnachtsgeschichte. Ist sie wahr? Ja. Lebensnotwendig? Ja. Und noch eine dritte Frage an die Weihnachtsgeschichte. Ist sie verständlich? Ist sie verständlich? Ist die Weihnachtssache verständlich? Sehen Sie, Billy Graham, ich denke, Sie kennen den Namen, hat einmal erzählt, er habe eine kluge Frau gesprochen. Die hat ihm gesagt, ich habe jeden Sonntag beinahe eine Predigt gehört. Aber von den vielen Predigten, die ich gehört habe, habe ich nur zwei verstanden. Es kann sein, dass an der Frau doch lag, nicht? Dass sie Kurzschluss hatte oder müde war, ich weiß nicht. Aber ich habe doch bei der Geschichte den Verdacht, dass wir unglücklichen Pfarrer aus dem Christentum so eine komplizierte Theologie gemacht haben, dass kein Mensch mehr durchschaut. Meine Freunde, die Hirten waren sehr einfache Leute. Ich bin überzeugt, dass sie Analphabeten waren. Wo sollen sie lesen gelernt haben? Aber die Predigt des Engels haben sie verstanden. Euch ist heute der Heiland geboren. Das haben sie verstanden. Und ich darf wohl annehmen, dass sie alle, wie sie hier sitzen, wenigstens so intelligent sind wie die Hirten, ja? Sehen Sie, da sollten sie das verstehen heute. Euch ist heute Heiland geboren. Wenn ich nichts von weiß, dann ist doch klar, wenn es einen Heiland gibt, dann brauche ich einen. Dann muss es offenbar nach Gottes Ansicht nötig sein. Dann ist ja schrecklich, wenn er mein Leben nicht in seiner Gewalt hat. Euch ist heute Heiland geboren, das kann jeder begreifen. Und wissen Sie, das sollten wir jetzt hören. Ah, ich meine, wir sollten in diesen Weihnachtstagen einfach durch die Tage gehen mit so einem beständigen Singen im Herzen. Mir ist heute Heiland geboren, mir ist heute Heiland geboren, mir ist heute Heiland geboren. Das soll Ihr Herz mitsingen, den ganzen Tag und morgen und übermorgen. Am besten das ganze Jahr durch. Also, das Evangelium ist eine ganz einfache Sache, kann jeder verstehen. Und doch ist genauso wahr, wenn ich sage, es ist unbegreiflich und nicht zu verstehen. Und es ist genauso wahr. Wollen Sie mal mitdenken, ist diese Welt mit Millionen Menschen, die tun, als wenn Gott gar nicht da wäre, die ihm einfach den Rücken drehen, die es albern und lächerlich finden, wenn man ihn ernst nimmt. Sagen Sie es fanatisch, religiös fanatisch. Und diese Welt, die sich dauernd selber in ihrer Gottlosigkeit ins Elend arbeitet, wie verrückt, wir sind ja schon wieder dran, liegt die ganze Welt. Die liebt Gott so, so seltsam, dass er ihr seinen Sohn gibt. Das soll fassen, wer es will. Der deutsche Dichter Matthias Claudius aus dem vorigen Jahrhundert sagt so schön, es ist freilich ein Geheimnis und wir begreifen es nicht, aber die Sache kommt von Gott und aus dem Himmel. Denn sie trägt das Siegel des Himmels und trieft von Barmherzigkeit Gottes. Schön, nicht? Und trieft von Barmherzigkeit Gottes. Aber es ist ein Geheimnis. Und der Liederdichter in einem der Weihnachtslieder, der stöhnt geradezu voll Gerhard. Das kommt mir vor wie ein Stöhnen. Vor dem Geheimnis, dass Gott so seltsam liebt und gibt dieser gottlosen Welt seinen Sohn. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. So möchte ich auch sagen. Oh, unser kleinkarierter Geist, da tut Gott etwas unfassbar Großes. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Wir wollen beten. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möchte für und für in meinem Herzen tragen. O, lass mich doch dein Kripplein sein. Komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Amen.